im Einsatz.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein offizielles EU-Mandat für ihren Besuch in Washington hat die italienische Ministerpräsidentin Meloni nicht. Allerdings gilt die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia als Regierungschefin in Europa mit einem guten Draht zu US-Präsident Trump und war auch zu dessen Amtseinführung eingeladen. Daher hatte sich Meloni im Zollstreit zwischen der EU und den USA selbst als so wörtlich Brückenbauerin angeboten. Beim Empfang im Weißen Haus zeigte sie sich optimistisch, dass bald eine Lösung gefunden werden könne. Präsident Trump sagte, er rechne zu 100% mit einer Einigung. Die EU wolle unbedingt einen Deal machen und der würde fair sein. Sarah Schmidt in Washington, was macht die Gespräche heute so besonders? Wie ist denn die Aussage Trumps einzuschätzen, es würde zu 100% einen Deal mit der EU geben?
Die Gespräche im Weißen Haus macht so besonders, dass Giorgia Meloni die erste europäische Staatschefin ist, die seit der Ankündigung und dann Aussetzung des gigantischen Zollpakets von Donald Trump wieder hier im Weißen Haus ist. Die beiden verstehen sich auf persönlicher Ebene sehr gut. Das konnte man auch eben beobachten, als Giorgia Meloni ankam, hat Donald Trump den Journalistinnen und Journalisten zugerufen, sie sei eine great person, also ein großartiger Mensch. Und insofern wird das hier auch ein bisschen als Charmoffensive gewertet, einer Europäerin im Weißen Haus bei Donald Trump, auch wenn Giorgia Meloni kein offizielles Mandat der EU hat, hier einen Deal mit Donald Trump zu unterschreiben. Aber, so heißt es, sie sei in engem Austausch gewesen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
Wie groß sind denn die Chancen auf eine Einigung?
Ja, das ist die große Frage bei Donald Trump. Fakt ist, sowohl die EU als auch die USA wollen natürlich einen Zollkonflikt vermeiden oder eine weitere Eskalation. Aber man muss die Aussage Donald Trumps ein bisschen mit Vorsicht einordnen, denn seine Zollpolitik ist ja ein großes Hin und Her. Sein Finanzminister Bessent hat gerade eben vor wenigen Minuten gesagt, dass man sich bei den Verhandlungen jetzt auf die 15 großen Wirtschaftsräume konzentrieren wolle. Dazu zählt auch die EU. Donald Trump ist aber eben auch gefragt worden, wie es denn zum Beispiel um einen Deal mit China steht. Da hat er gesagt, ja, auch da geht er davon aus, dass man einen Deal machen werde. Dabei ist ja der Handelskonflikt mit China gerade erst eskaliert. Insofern ist es ein bisschen, wie Donald Trump es immer macht, ankündigen. Und jetzt müssen wir erstmal abwarten.
Danke, Sarah Schmidt in Washington. Trumps Zollpolitik hat auch bei der heutigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank eine Rolle gespielt. EZB-Chefin Lagarde sprach von trüben Wachstumsaussichten angesichts der zunehmenden Handelsspannungen. Die Zentralbank senkte deshalb die Leitzinsen, das siebte Mal seit vergangenem Sommer. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagezins fällt um 0,25 Punkte auf 2,25%. Niedrigere Zinsen machen Kredite günstiger und könnten so helfen, die schwache Konjunktur anzukurbeln. Die israelische Armee setzte ihre Bombardements im Gazastreifen fort. Dabei hat sie in der vergangenen Nacht mehrere Flüchtlingslager getroffen und damit Menschen, die wegen der Angriffe ihre Häuser verlassen haben und in Notunterkünften leben. Nach Angaben der Terrororganisation Hamas wurden mindestens 23 Menschen getötet, unter ihnen auch Frauen und Kinder. Hilfsorganisationen kritisieren, dass Israel Lieferungen in den Gazastreifen blockiert.
Es sind Bilder der Zerstörung. Mitten in der Nacht wird das Lager in Al-Mawasi im Süden des Gazastreifens beschossen. Viele der Flüchtlinge dort werden im Schlaf überrascht. Die Rettungsteams versuchen zu verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Lager übergreifen. Wir lagen in unserem Zelt. Dann plötzlich war alles in rotes, grelles Licht getaucht. Die Zelte fingen Feuer. Manche explodierten regelrecht. Mindestens 10 Tote soll es allein hier nach palästinensischen Angaben bei dem Angriff gegeben haben, darunter auch Frauen und Kinder. Bei weiteren israelischen Luftschlägen gab es weitere Opfer. Das israelische Militär hat sich dazu bisher nicht geäußert. Die Regierung macht inzwischen klar, dass die Armee dauerhaft im Gazastreifen bleiben wird. Fast ein Drittel des Gebietes ist schon jetzt vom Militär als Sicherheitszone ausgewiesen. Als Puffer zum Schutz Israels, erklärte Verteidigungsminister Katz gestern. Unterdessen im Gazastreifen erneut Demonstrationen, die ein Ende des Krieges fordern. Wir sind Menschen, wir sind nicht aus Stahl, rufen die Demonstranten. Die Hamas repräsentiert uns nicht, steht auf manchen Plakaten. Wir fordern, dass die israelischen Geiseln umgehend freigelassen werden. Der Krieg muss enden, keine Feindseligkeiten mehr. Wir wollen stattdessen Leben und Partnerschaft. Noch sind es wenige, die gegen die Hamas auf die Straße gehen, was für die Demonstranten enorme Risiken birgt. Doch es zeigt, die Menschen im Gazastreifen sind nach mehr als 18 Monaten Krieg verzweifelt.
Die Grauen des Kriegs im Gazastreifen zeigt auch das diesjährige World Press Foto. Die Jury wählte das Porträt eines 9-jährigen palästinensischen Jungen aus. Er war vor einem Jahr bei einem israelischen Angriff so schwer verletzt worden, dass ihm beide Arme amputiert werden mussten. Die Aufnahme entstand in Katar, wo der Junge inzwischen lebt.
Mein Name ist Mahmoud Youssef Ashour. Am 6. Dezember wurde ich im Krieg verletzt. Als wir gerade aus dem Haus kamen, hat uns eine Rakete getroffen. Meine Mutter, meinen Vater und mich.
Mahmoud ist 9 Jahre alt, als seine Kindheit endet. Er verliert beide Arme durch einen israelischen Luftangriff im Gazastreifen. Ein leises Bild mit einer lauten Botschaft.
Das Bild zeigt zweierlei. Einmal den Horror, der bis heute in Gaza passiert. Und es hat auch eine universelle Botschaft, nämlich dass die Auswirkungen von Kriegen vor allem Frauen und Kinder betreffen.
Es war sehr schmerzhaft für mich. Ich wollte die Schwierigkeiten von verletzten Palästinensern zeigen. Viele haben mehrere Gliedmaßen verloren und manche ihre gesamte Familie. Und viele Kinder sind Waisen geworden.
Samar Abu Elouf hat das Foto für die New York Times gemacht. Der World Press Photo Award gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Pressefotografen. Knapp 60.000 Einsendungen gab es. 42 davon wurden ausgezeichnet. Das Bild von Mahmoud entstand in Katar, wo er und seine Familie mittlerweile untergekommen sind. Er geht zur Schule und hat Freunde gefunden.
Ich liebe es, Fußball mit meinen Freunden zu spielen. Gestern haben wir wieder gespielt. Aber ich hatte gerne Prothesen, damit ich den Ball auch in die Hand nehmen kann, so wie früher.
Mahmouds Foto und seine Geschichte sind jetzt Teil der World Press Foto-Ausstellung, die bis September in Amsterdam zu sehen ist. Und wenn es nach ihm geht, ist seine Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt.
Ich will weitermachen und nicht aufhören. Ich will neue Dinge ausprobieren. Ich will Pilot werden. Das ist mein Traum und den werde ich nicht aufgeben.
Auf dem Mond wollen die Europäische Raumfahrtbehörde ESA und die NASA von 2030 an eine Basisstation errichten. Doch die Mondoberfläche ist bekanntlich voller Krater, deren Lage man kennen sollte, um dort sicher zu landen. Deshalb soll der ganze Mond abgescannt werden. Und dabei bekommt die ESA Hilfe von einer KI und Gamerinnen und Gamern auf der Erde.
In einem Handyspiel echte Krater auf dem Mond markieren und damit Daten für reale Missionen der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA sammeln. Das ist die faszinierende Idee der Spieleentwickler von der Hochschule Darmstadt.
Das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich cool, weil wir ja auch echte Satellitenbilder eben zeigen. Und dann zu wissen, da oben, also es ist wirklich nicht live, aber es ist von da oben echte Bilder. Man kann halt eben seinen Beitrag leisten.
Ihren Beitrag geleistet haben schon 30.000 Spieler weltweit mit dem kostenlosen Handy- und PC-Game ESA Impact. Im vergangenen halben Jahr wurden 1,6 Millionen Mondkrater markiert. Spielen für die Wissenschaft. Das Ganze entwickelt mit Originalbildern. Die gesammelten Daten sollen für künftige Mondmissionen genutzt werden.
Es gibt das Problem, dass wir einfach sehr viele Krater auf dem Mond erkennen müssen, weil wenn so ein Landemodul da oben landet oder wenn eine Mondbasis gebaut werden muss, dann müssen sichere Plätze gefunden werden. Und dafür benötigt es eine KI, die das automatisch durchführt.
Wie man einen Krater erkennt, das lernt die KI durch das Spiel immer besser vom Menschen. Das Ziel, Gefahren reduzieren, konkret für die Landung der ESA-Mondlandefähre Argonaut Lander im Jahr 2031 und danach für die zusammen mit der NASA geplante Mondbasis.
Das ist schon extrem hilfreich. Sie müssen ja sehen, Raumfahrtmissionen sind immer noch sehr, sehr teuer. Und deswegen müssen wir schon unglaublich auf der sicheren Seite sein, dass nichts passiert.
Und jeder weitere markierte Mondkrater hilft dabei.
So wie hier auf der A1 in Niedersachsen sah es heute auf vielen Autobahnen aus. Staus und dichter Verkehr. 4 freie Tage liegen für den meisten Menschen und fast alle Bundesländer haben Schulferien. Entsprechend stark ist der Verkehr auf den Straßen und das wird laut ADAC auch noch mal bei der Rückreisewelle am Ostermontag so sein.
Viele Menschen und damit auch viele Autos setzen sich heute in Bewegung. Der Gründonnerstag gilt als Auftakt zu den ersten großen Staus des Jahres. Der ADAC prognostiziert für das Osterwochenende lange Schlangen auf den großen Autobahnen, sowohl in Richtung Norden als auch in den Süden. Staugefahr besteht vor allem rund um große Ballungszentren, aber auch auf den Autobahnen in Richtung Küste und Alpen. Wer jetzt in den Urlaub startet oder Verwandte besuchen möchte, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Um die 1000 Baustellen gibt es laut ADAC derzeit auf deutschen Autobahnen. Diese verschärfen die Lage zusätzlich. Ebenso Unfälle. Hier auf der A4 zwischen Görlitz und Dresden ist das technische Hilfswerk seit dem frühen Morgen unterwegs. Die Einsatzkräfte haben eine Bitte an Autofahrer.
Leider Gottes merken wir immer, dass die Rettungsgasse nie richtig gemacht wird. Es ist für uns immer schwer, durch den Stau durchzukommen. Also bitte, lieber Autofahrer, wenn ihr das hört, bitte Rettungsgasse, das hilft jedem.
Wenn das Navigationssystem einen Stau anzeigt, ist der Reiz für Autofahrer groß, schnellstmöglich abzufahren. Aber lohnt sich das?
Man sollte sich, wenn man abfährt, entweder gut auskennen oder dem Navi insoweit vertrauen, dass das Navi wirklich eine bessere Zeit angibt, nicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten schneller anzeigt, sondern vielleicht, dass man bei einer Stunde Einsparung kann man sich schon überlegen, abzufahren.
Wer Stau vermeiden möchte, fährt Zug. Aber auch hier kann es noch voll werden. Die Deutsche Bahn erwartet eine große Reisewelle rund um die Feiertage und hat deshalb mehr und längere Züge im Einsatz.
Und wer in den Osterferien aus Deutschland Richtung Süden reist, muss aufpassen. Starke Schnee- und Regenfälle sorgen auf der Südseite der Alpen für massive Behinderungen. Besonders betroffen sind die Regionen Piemont und die Lombardei. Dort sind bereits Flüsse über die Ufer getreten, Straßen sind gesperrt und der Zugverkehr stark eingeschränkt. Nahe Turin ist ein Mann infolge der Regenfälle ums Leben gekommen.
Banges Warten auf Besserung. Innerhalb weniger Stunden ist der Pegelstand des Flusses Sesia im Piemont teilweise um bis zu 4 Meter angestiegen. Die Behörden haben vorsorglich zahlreiche Brücken und Straßen gesperrt. Wir haben letzte Nacht mit großer Sorge verbracht. Pünktlich zu Ostern hat eine riesige Schlechtwetterfront Norditalien erreicht. Vor allem im Piemont haben die Menschen mit extrem großen Niederschlagsmengen zu kämpfen. Besonders viel geregnet hat es in der Region um Turin. Dort bargen Rettungskräfte den Leichnam eines 92-Jährigen, der von den Wassermassen in seinem Haus eingeschlossen wurde. Insgesamt wurde in mehr als 100 Gemeinden vorübergehend die höchste Alarmstufe verhängt. Im Val Sesia haben die Wassermassen eine gewaltige Schlamm- und Gerölllawine ausgelöst. Dutzende Dörfer sind vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen überschwemmter Gleise kommt es teilweise zu Ausfällen und Verspätungen im Zugverkehr. In höheren Lagen sorgten Schneefälle teilweise für Einschränkungen. Im Aostatal sind mancherorts innerhalb weniger Stunden bis zu 80 Zentimeter Neuschnee gefallen. Laut Meteorologen sei das Schlimmste aber immerhin beinahe überstanden. Morgen wird es besser. Nur im Nordosten fällt ein bisschen Regen. Samstag scheint wieder fast überall die Sonne. Lediglich im Nordwesten und in Teilen von Sardinien soll das Wetter wohl auch über die Osterfeiertage instabil bleiben.
Wer heute Nacht Richtung Himmel geschaut hat, konnte in einigen Teilen Deutschlands ein faszinierendes Naturschauspiel bewundern. Polarlichter. Sie entstehen, wenn elektrisch geladene Moleküle der Sonne auf das Magnetfeld der Erde und in die Atmosphäre treffen. In diesem Jahr werden besonders viele Polarlichter erwartet, da die Sonne sehr aktiv ist. Ob es auch in der kommenden Nacht klar wird? Die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 18. April.
Tiefer Luftdruck sorgt über die Feiertage für unbeständiges Wetter. Heute Nacht fällt vor allem im Westen und in der Mitte Regen, zum Teil längere Zeit. Örtlich sind auch Gewitter dabei. Morgen bleibt es bei vielen Wolken. Der Regen lässt insgesamt nach. Am meisten kommt noch im Nordwesten zusammen. Auflockerungen gibt es anfangs im Nordosten, gegen Abend im Südwesten. Die Tiefstwerte der Nacht 15 Grad in der Lausitz bis 3 Grad in der Eifel. Morgen im Dauergrau teilweise nur 8, in der Uckermark bis zu 20 Grad. Am Samstag gibt es im Norden und Westen einzelne Schauer, sonst bleibt es oft trocken. Am Ostersonntag meist freundlich, später im Westen und Südwesten regional Schauer oder Gewitter. Ostermontag wird es allgemein wieder wechselhafter.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Mitreden. Deutschland diskutiert.
Es ist Donnerstagabend, 7:45. Mein Name ist Nina Zimmermann. Guten Abend, Deutschland. Künstliche Intelligenz ist keine Zukunftsmusik mehr. Sie ist längst da. Chatbots führen Bewerbungsgespräche, Algorithmen entscheiden über Kredite, Software erkennt Krebszellen schneller als Ärzte. KI verändert, wie wir arbeiten, wie wir entscheiden, wie wir leben und wie wir Radio hören. Denn ich bin nicht die echte Nina Zimmermann. Diese Stimme hier wurde geklont mit künstlicher Intelligenz. Haben Sie es gemerkt? Jetzt kommt das Original. Hier ist die echte Moderatorin von Mitreden.
Ja, versprochen. Jetzt ein richtiges Hallo. Herzlich willkommen zu einem spannenden Abend. Ich bin jetzt wirklich Nina Zimmermann, stehe hier in den Studios von NDR Info in Hamburg. Aber mit diesem kleinen Experiment, mit diesem Ausschnitt einer KI-Stimme, geklont, synthetisiert, nicht ich, sind wir schon ganz gut mittendrin im Thema. Die Entwicklung rund um künstliche Intelligenz und KI in den letzten Monaten, allen voran die letzten Wochen vielleicht sogar, die Entwicklung ist phänomenal. Und das wollen wir uns heute Abend gemeinsam anschauen. Wo KI jetzt schon heute Abend steht, wohin die Reise geht und wie wir uns als Passagiere auf diesem Zug verhalten. Also ob wir schauen, einfach nur zuschauen, gebannt und gespannt, oder ob wir Regeln setzen müssen oder schon tun. Herzlich willkommen, das ist Mitreden. Wir senden auf allen ARD-Infowellen und ich freue mich entsprechend auch Ihre Stimmen aus ganz Deutschland zu hören. Echte Stimmen aus ganz Deutschland. Mitmachen, mitreden können Sie per Telefon unter der 08000 44 1777, oder Sie können natürlich auch einfach zuschauen bei uns. Wir laufen ja auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Da können Sie nicht nur schauen, sondern wie es üblich ist, auch mitkommentieren. Und auch diese Kommentare landen bei uns im Studio. Ralf Rosenberger hat zum Beispiel gerade die KI-Stimme schon gehört und sagt erschreckend, aber setzt noch ein freundliches Smiley dahinter. Und Westkurs sagt, doch, habe ich schon gehört. Das hört sich nämlich an wie ein Bot. Also 08000 44 1777, und ich hole euch mal die Gäste dazu. Professor Dr. Christian Kersting ist bei uns. Er forscht zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Fachbereich Informatik, und zwar an der TU Darmstadt. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Kersting, Sie warnen vor einer wachsenden technologischen Abhängigkeit Europas, vor US-amerikanischen und chinesischen KI-Systemen überhaupt. Tech-Konzern ist ein ganz wichtiges Thema, das wir uns heute Abend auf jeden Fall auch anschauen wollen. Schön, dass Sie uns beraten. Wie gut fanden Sie die künstliche Nina?
Also ich bin immer noch beeindruckt, aber das Original ist natürlich viel besser.
Ja, so starten wir schon mal. Vielen Dank, Herr Kersting. Dann holen wir eine der wenigen Frauen in der Tech- und KI-Branche dazu, die KI-Expertin Mina Sadizay. Sie ist Gründerin im Bereich KI, berät auch Firmen und hat ein Buch geschrieben, Fairtech, Digitalisierung, Neudenken für eine gerechte Gesellschaft. Und sie plädiert dafür, dass die Technologie nicht nur effizient, sondern auch fair, zugänglich für alle gestaltet wird, schreibt online auch über sich, ich bilde eine Brücke zwischen Menschen und Tech. Und damit ist sie heute Abend bei uns absolut richtig. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und mein Gast, der dritte im Bunde, ist Max von Malotki. Er ist Journalist beim WDR, er ist Moderator, Autor, hat gemeinsam mit Chris Guse einen Podcast, der uns eben mitnimmt auf diese Reise der KI. Der heißt Die Entwicklung des 21. Jahrhunderts. Jetzt, Max, haben wir eine Ewigkeit oder vor einer Ewigkeit auch zusammen in Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg gearbeitet, bei Radio Fritz, und deswegen bleiben wir beim Du.
Ja, das können wir gerne machen.
Hallo, Max. Ja. Schön, dass alle gleich mal in der Runde sind. Max von Malotki hat mitunter und Chris Guse diesen Podcast, und da haben die Jungs mir auch den Tipp gegeben, mich mal an 11 Labs zu versuchen. Also eine KI, die genau das gut kann, Stimmen synthetisieren. Ich habe, kann man ja erklären, ich habe eine alte Mitredensendung geschickt von 30 Sekunden. Dann hat das System das verarbeitet. Dann habe ich den Text geschrieben in schriftlicher Form. Dann kam das raus. Du kennst dich jetzt aus mit diesen ganzen populären KI-Tools. Wie schnell ist denn die Entwicklung gerade?
Super schnell. Also es gibt natürlich so ein paar Platzhirsche, 11 Labs ist einer davon, die machen das schon länger. Aber es gibt auch andere, die in den Bereich kommen, dann teilweise sich nicht unbedingt auf sowas wie ganz klare Bilder oder sowas, ich sag mal, konzentrieren, dass sie eine Stimme haben, die dann, was weiß ich, ein Buch vorliest, relativ gleichförmig oder so, sondern die sagen, oh, wir machen jetzt so eine Conversational AI, dann fängt die auf einmal an, so zwischenzuatmen und so. Das ist was man gar nicht merkt, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, mit Sprache, so wie wir das ja auch machen. Wir kennen das, kommt vom Radio, wir kommen vom Podcasten. Und ich atme zum Beispiel zwischendurch, ne? Oder ich mache so ein Nö oder ein oder so. Und diese Sachen, die erwarten wir, wenn wir uns mit Menschen unterhalten. Und die KIs schaffen das mittlerweile, das dazwischen zu bauen, auch mal ein Schlucken oder so. Und man wundert sich, dass das irgendwie funktioniert. Und ich muss sagen, da ich deine Stimme schon ein bisschen länger kenne, ich habe mir vorhin natürlich genau angehört, wie gut ist sie, die künstliche Nina. Und ich fand schon cool, da waren so ein paar kleine Eigenheiten drin, die waren okay. Es war ein Tacken zu sauber, also du warst ein Tacken zu erwachsen. Ich dachte erst so, Nina ist schon erwachsener geworden beim NDR. Aber Tatsache ist, das kann man natürlich feintunen, sowas dann. Ne?
Das ist ja auch genau die Wahrheit bei YouTube, beim Tagesschau-Kanal, wo wir laufen, schreibt VR Wizard. Das war übrigens nicht das Beste an Stimme, was momentan geht. Es gibt Stimmen, die noch emotionaler sind, was du auch gerade gesagt hast, Max, das ist erschreckend echt klingt, zum Beispiel ChatGPT, Advanced Voice oder ja Sesame. Das ist auch so ein Stimmmodell, über das wir halt auch nochmal heute vielleicht sprechen können. Und das ist in der Tat wahr, das muss ich sagen, wir haben da nicht jetzt ewig dran verwendet. Also man hätte da nochmal ordentlich feintunen können. Christian Kersting ist bei uns, er forscht zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen an der TU Darmstadt. Wenn sich Stimmen so leicht klonen lassen, also wenn das im Grunde auch jeder mit einer Handy-App schnell macht und 10 Minuten Zeit investieren muss, wie kann dann in Zukunft noch sichergestellt werden, dass eine Sprachnachricht oder ein Anruf wirklich von einer echten Person stammt? Also können wir da ein digitales Wasserzeichen draufklatschen?
Also bei Sprache wird das wahrscheinlich funktionieren. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir ganz kleine Nuancen in ihre Stimme mit einbauen, die wir gar nicht hören, die dann aber eine Maschine wiederum detektieren kann und damit vielleicht herausbekommt, dass es zumindest generiert worden war. Und wenn es dann, wie wir das dann bei ihrer natürlichen Sprache selber machen, darüber können wir dann nochmal nachdenken. Ich glaube allerdings, dass es gar nicht so sehr in dem Wasserzeichen die Chance liegt, sondern vielleicht im Provider. Also ich hatte ein längeres Gespräch zum Beispiel mit Herausgebern der FAZ und ich habe dann irgendwann gesagt, aber wieso sind Sie nicht wieder dann irgendwann der Ansprechpartner, wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen, Vertrauen für die Nachrichten? Also natürlich sind Sie das, aber ich glaube, wir müssen einfach wieder lernen zu verstehen, wem glaube ich und wem glaube ich nicht. Und das ist gesellschaftlich, glaube ich, eine größere Aufgabe, aber für jeden Einzelnen, ich finde es, macht das Leben manchmal auch wieder spannender. Bis jetzt habe ich selber noch nicht so viel Negatives mitbekommen, aber man kann sich das natürlich vorstellen. Ich sehe aber sehr viele positive Dinge an diesen Entwicklungen.
Das ist, glaube ich, auch, was uns durch den Abend begleitet, dass es nicht um eine pure Warnung gibt, sondern dass es auch um das Ausloten von Chancen und Möglichkeiten geht, die KI für uns bereithält. Genau. Aber nichtsdestotrotz kennen wir auch alle Enkeltricks. Und wenn die so perfide dann funktionieren und man nur ein paar Sekunden braucht, um eine Stimme so synthetisch echt werden zu lassen, dann kann einem das auch ein bisschen gruseln. Frau Salisse ist bei uns KI-Expertin. Dieses Stichwort Wasserzeichen, was sagen Sie denn? Wer sollte eigentlich festlegen, was gekennzeichnet werden muss? Sagen wir, da muss ein gesetzlicher Rahmen sein, auf deutscher, auf europäischer Ebene, oder reicht wirklich so eine Selbstverpflichtung von Firmen?
In der Praxis halte ich eine Selbstverpflichtung von Unternehmen auf freiwilliger Basis als guten Schritt in die richtige Richtung. Allerdings brauchen wir immer noch einen rechtlichen und regulatorischen Rahmen. Denn wenn es komplett von der Privatwirtschaft gesteuert wird, dann geht es nur um eigene Interessen. Und wie das am Ende auslaufen kann, haben wir auch beim Finanzmarkt gesehen im Jahr 2008, wo es dann zum Kollaps der Weltwirtschaft kam. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass wir Kräfte bündeln müssen von der Politik, von der Wirtschaft als auch von der Zivilgesellschaft, dass wir eine Hybridform aufbauen in Form einer Public-Private Partnership, wo wir eine neue Institution schaffen, die ein Qualitätssiegel ausstellt für faire KI-Technologie oder auch als Qualitätssiegel, was auch von der aktuellen Regierung gefordert wird.
Da sind wir schon bei einem Stichwort, Stichwort, das wir auf jeden Fall mitnehmen, nämlich die neue Regierung. In ihrem Koalitionsvertrag wird die uns nämlich versprechen, dass wir eine KI-Nation werden. Das können wir uns ja für die erste halbe Stunde gleich mal auf unseren Themenzettel draufschreiben. Hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Wir sprechen darüber, was sie kann. Aber es kann ja auch sein, dass Sie das überhaupt noch nicht bei sich im Alltag haben. Dann scheuen Sie sich auch nicht, jede Frage zu stellen. Weil auch das kann heute ein Ziel sein, dass man ein bisschen besser versteht, was um einen rum gerade schon passiert. Und deswegen ist unsere zweite Frage auch, wo müssen wir vielleicht Grenzen setzen? Unter der 08000-441777 holen wir jetzt erstmal Nina Westphal aus Hamburg dazu. Guten Abend, Frau Westphal.
Hallo, Nina Westphal.
Sie haben auch schon ein bisschen die künstliche Nina gerade gehört, was da möglich ist. Wie schauen denn Sie auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz ganz privat?
Sehr negativ, ehrlich gesagt. Also ich meine, früher hatten wir auch einen Kaiser und die Erde ist keine Scheibe mehr und es gibt gute Entwicklungen. Bloß vor der KI habe ich Angst.
Warum?
Also sehen Sie, ich meine, die anderen Hörer werden bestimmt auch nicht sofort gedacht haben, das ist nicht die echte Frau Zimmermann, sondern KI. Und ich denke mal, da geht so viel verloren. Also für mich ist irgendwie, dass KI die Kommunikation killt, das Denken killt, Kontakte killt, Intelligenz, Austausch, das ist kontrolliert, dass es Charakter killt und Vertrauen. Also wie Professor Kersting sagte, da weiß ich nicht genau, kann ich jetzt der Frau, der Stimme, kann ich der vertrauen oder nicht?
Das ist ja zum einen dieser Vertrauensbruch oder der Schaden, den er dann nehmen kann, das Vertrauen. Und das andere, was Sie gesagt haben, Frau Westphal, würde ich gerne an Max von Malotki mal weitergeben. Verlernen wir miteinander zu sprechen, weil wir nur noch mit der KI sprechen? Killt KI den Kontakt zu den echten Menschen am Ende?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also zum einen bin ich immer vorsichtig, wenn es um so Szenarien geht nach dem Motto, das ist der Anfang des Weltuntergangs oder so. Genauso wie es aber nicht unbedingt der Anfang von irgendeiner utopischen Konstruktion ist. Ne? Also da geht's so rum wie so rum. Es läuft in der Regel irgendwo in der Mitte lang. Ich glaube, dass wir den persönlichen Kontakt und das persönliche Gespräch umso höher schätzen werden. Also wir werden mit KI immer mehr zu tun haben. Das ist, glaube ich, die Pandoras Box ist geöffnet worden, das macht keiner mehr zu. Und wir werden immer mehr erleben, wie wir mit KI sprechen. KI wird da sehr gut drin werden. Wir werden geschult darin sein, irgendwann zu fragen, hey, bist du ein Bot oder nicht? Kann ich vielleicht über die Sache mal mit jemand anderem sprechen? Oder wir werden uns auch freuen, dass da jemand ist, der uns einfach total geduldig zuhört, weil eine KI wird nie wütend. Ne? Der Maschine wird nie müde, wie man so schön sagt. Und ich glaube aber, dass wir eben persönliche Gespräche schätzen werden, weil wir wissen, was wir an anderen Menschen haben.
Ihr habt in eurem Podcast in der neuen Folge von heute da auch drüber gesprochen, was die Menschen eigentlich mit KI gerade verbinden und suchen. Und vielleicht kannst du uns das nochmal skizzieren, weil am Ende geht es ganz viel um menschliche Interaktion mit einer Maschine.
Total. Ich war sehr verblüfft. Ich bin ja auch ein Medienmensch. Du hast es vorhin gesagt. Das heißt, ich arbeite im Radio schon sehr lange und auch mit Podcasts. Und ich hatte mir angeguckt, das war so ein Branchentreffen. Das würde jetzt keiner kennen. In Perugia, da haben sich Journalisten getroffen, haben sich natürlich überlegt, wie geht das weiter mit unserer Arbeit, ne? Weil KI offensichtlich davon betroffen ist. Und das war so ein Panel. Und am Ende des Panels sagte dann der Typ, der das geleitet hat, hier haben Sie irgendwelche Fragen. Und dann sagte einer so, ja, wie seht denn ihr das? Ich glaube, Emotionen, da wird KI immer Schwierigkeiten mit haben. Und dann sagte der Typ auf der Bühne und wirklich, ne, Mitte 50, älterer Herr, also ich glaube, Emotionen, die kann KI schon ziemlich gut. Und dann sagte der den Satz, der bei mir so hängen geblieben ist. Der sagte, ich war nie bei der Therapie, aber seitdem es Claude gibt, Claude ist so ein Large Language Model, so eine KI, seitdem es Claude gibt, habe ich das gemacht. Und Leute gehen an diese Maschinen heran und unterhalten sich mit ihnen und trauen sich da teilweise mehr, als sie sich öffnen würden an anderer Stelle. Und das finde ich total interessant. Ich weiß auch noch nicht, was ich von der Entwicklung halten soll. Ich weiß nicht, ob das dann so wird wie in diesem Film Her, wo wir dann hinterher so denken, um Himmels Willen, was haben wir aus dieser Gesellschaft gemacht? Aber deswegen sitzen wir auch hier und deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil ich denke dann so, wir müssen uns jetzt darüber unterhalten. Ich möchte nicht die gleichen Fehler machen wie bei Social Media jahrelang und wir fragen uns hinterher, oh Gott, was haben wir getan? Warum hat keiner aufgepasst? Ich würde es gern wirklich probieren, aber auch studieren sozusagen.
Herr Kersting, wenn ich Sie mal dazu hole, Sie sind ein Jahrgang Mitte der 70er, also da war KI jetzt auch noch nicht im Horizont deutlich erkennbar, aber zumindest Informatik. Jetzt sind Sie einer der führenden KI-Entwickler in Deutschland und in Darmstadt auch mit einem ganz wichtigen Schwerpunktzentrum. diese Vermenschlichung, dass man einen Therapieplatz vielleicht auch da mit ersetzen kann, weil man sich da vielleicht auch leichter tut, mit einer künstlichen Intelligenz zu sprechen. Gruselt Sie das noch oder war Ihnen das schnell klar, dass es genau diese auch emotionalen Komponenten mit uns Menschen geben kann?
Also mich gruselt das nicht. Jetzt muss ich dazu aber sagen, dass meine Frau selber Psychiaterin ist und ich möchte gerne mal das Gegenszenario aufbauen, nämlich, dass wir alle gar keine Zeit mehr haben, uns um die Patienten zu kümmern. Und das finde ich viel grausamer. Und ich habe das mit meiner Mutter selber, ohne dass ich da weiter ins Detail gehen möchte, mitbekommen. Es war Corona-Zeit und sie hatte die größte Angst, alleine im Krankenhaus zu sterben. Und ich glaube, diese Abwägung, ich finde es gut, dass wir darauf aufpassen, dass wir uns diese Abwägung nicht einfach machen. Aber ich finde es zu einfach zu sagen, das ist was Künstliches und deswegen kann es das nicht. Denn man muss eine Sache ganz klar sagen, wir reden hier nicht nur über künstliche Systeme, sondern es gibt eine große Wissenschaftszweig, die Kognitionswissenschaft, die davon ausgeht, dass ähnliche Prinzipien wie bei der künstlichen Intelligenz auch der menschlichen und der natürlichen Intelligenz zugrunde liegen. Das heißt, wir lernen unter Umständen ganz viel über uns selber und müssen uns eben fragen, ob nicht, wenn wir das der KI vorwerfen, das nicht auch dem Menschen vorwerfen können. Und ich glaube, diese Abwägung ist mir extrem wichtig. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, KI überall. Aber ich glaube, wenn Patienten sich alleine gelassen fühlen, kann ein System, was zusammen mit Domain-Experten, mit Medizinerinnen und Medizinern entwickelt worden ist, helfen. Wenn das nur Deep Tech-Firmen machen, dann habe ich Angst. Das möchte ich nicht. Aber ich glaube, gemeinsam kann man das. Und es gibt, glaube ich, auch schon genügend erste Ergebnisse, die zeigen, dass das hilfreich sein kann. Denn wir müssen uns alle klar sein, der demografische Wandel, der ist da.
Und da schreibt auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau BlackXYX, geht mal zum Arzt. Die KI macht jetzt schon bessere Fernprognosen und kümmert sich um einen. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und Susanne Mielke aus Hamburg ist jetzt mit dabei. Guten Abend, Frau Mielke.
Guten Abend.
Jetzt sind Sie jemand, der, wenn ich das richtig verstehe, erstmal nicht so große Berührungsängste mit künstlicher Intelligenz hat, weil in allen Teilen der Familie das schon im Alltag ist. Wie denn und wo denn genau?
Ja, das ist richtig. Mein Partner ist Softwareentwickler und nutzt in seinem Job eben tatsächlich KI auch zum Programmieren. Mein Sohn ist ein Grundschulkind und wenn ich überfordert bin mit seinen Fragen, dann darf das Kind also auch sprachgesteuerte KI nutzen, um Fragen zu stellen. Und ich bin Lehrerin und nutze das auch beruflich für mich, aber auch privat, indem ich auch medizinische Hintergründe zum Beispiel recherchiere und so.
Ah, man soll ja nie googeln, ne? Man soll ja nie googeln, was man hat, aber ist das, haben Sie da bei künstlicher Intelligenz eine bessere Erfahrung, Frau Mielke?
Ja und jein.
Okay.
Also beim Googeln selbst ist es oder empfand ich es in der Vergangenheit immer sehr schwer, da tatsächlich die Themen zu finden, auch im Detail, die für mich jetzt relevant waren. Wenn ich zum Beispiel nach Papern auch wirklich suchen wollte, dann waren das immer irgendwie Gruppen, die untersucht wurden, die jetzt mit meiner Frage nichts zu tun haben. Und sowas kann man speziell bei KI auch fragen. Also ich kann bei ChatGPT sagen, such mal bitte gezielt nach Papern, die die und die Gruppe von Menschen in den Blick genommen haben. Und das klappt nicht immer, aber manchmal.
Und da haben Sie schon einen ersten Gedanken auch in die Sendung heute gegeben. Was Sie nämlich gerade gemacht haben, ist einen sogenannten Prompt formuliert zu haben. Das ist vielleicht auch etwas, was dem einen oder anderen neu ist und der andere promptet jeden Tag. Aber das sind diese Eingabeaufforderungen an eine künstliche Intelligenz. Mach mal dies und jenes. Jetzt haben Sie gesagt, Frau Mielke, ein Kind kann da auch Fragen stellen. Und Max von Malotki hat es ja auch gesagt, eine KI wird ja nicht ungeduldig. Das heißt, warum geht dann auch zu Hause am Küchentisch ewig weiter?
Man muss natürlich schon aufpassen, wenn man das Kind jetzt vors Handy setzt und sagt, du kannst jetzt hier die KI unbegrenzt fragen, dann ist natürlich irgendwann vielleicht der Punkt erreicht, an dem die Bindung zum Kind gestört wird, weil das ein wichtiger Aspekt zwischenmenschlich ist, dass man auch als Eltern diese Rolle natürlich einnimmt und das nicht überhand nimmt, ne? Und das ist, denke ich, ein großes Problem. An welcher Stelle wird es übertrieben? Und im schulischen Kontext ist es eben auch die Frage, wie stark schränkt es tatsächlich die Schüler auch im Lernen ein?
Mhm. Vielen Dank, Frau Mielke. Das würde ich mal mit Ihrer Frage verbinden, mit einem Kommentar auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Marco Baccarat fragt, wie soll schulische und universitäre Bildung mit generierten Inhalten denn umgehen? Also welche Best Practices gibt es derzeit? Ich gebe das mal in die Runde und fange bei Mina Saizei an, als KI-Expertin, die aber auch einen ganz politischen Blick auf die Entwicklung von künstlicher Intelligenz hat und eben auch auf Schule und was da bei uns noch nicht läuft. Frau Saizei, was Frau Mielke gerade gesagt hat, diese Sorge, die sie da geträgt, teilen Sie sie?
Zum Teil. Meine Sorge ist, dass die junge Generation gar nicht begreift, wie ihre persönlichen Informationen im digitalen Raum verwendet werden. Wir sehen ganz junge Menschen, die 10 oder 12 Jahre alt sind, Smartphone-Gerät haben, digitale Apps nutzen, sogar Online-Einkäufe tätigen, obwohl sie minderjährig sind und ständig Online-Werbung ausgesetzt sind. Und all diese Einflussfaktoren oder auch das Wahlverhalten zukünftig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Deutschland eine digitale Bildungsreform haben. Und ich fordere auch, dass wir neue Schulfächer brauchen, wie Datenkunde oder auch Empathie, damit wir die Zukunftskompetenzen haben, um wirklich dafür zu sorgen, dass wir in Deutschland eine Generation haben, die Technologien nicht nur nutzen, sondern vor allem auch mitgestalten. Und was sich im universitären Bereich verändern muss, ist der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Wir in Deutschland können stolz sein auf unsere KI-Forschung und haben auch großartige Menschen wie Professor Kersting, was uns allerdings nicht so gut gelingt wie in anderen Ländern, wie in Israel, USA, Indien oder China, ist es dann, dieses Know-how in Produktinnovation zu übersetzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Formate wie Professor of Practices haben, die zum Teil in der Privatwirtschaft tätig sind, aber auch an den Hochschulen, um praxisnahes Wissen zu vermitteln.
Eine Art Datenkunde schlägt Frau Saizei vor. Herr Kersten, ich gebe die Frage auch noch mal ganz kurz weiter, die nach einem Best Practice hier gerade gestellt würde im Chat, ob Sie da im schulischen oder im universitären Bereich auch Best Practice, also Beispiele, die besonders gut funktionieren, kennen, wie an Schulen und Universitäten mit KI-generierter Wissen oder KI-generierter Bildung umgegangen wird, das fragt Marco Baccarat.
Also es gibt ganz tolle Stellungnahmen oder sagen wir mal Handreichungsbücher, zum Beispiel an den Münchner Universitäten. Meine eigene Universität sagt, es ist sowieso schon alles abgedeckt, also die dürfen es an sich benutzen und fordern vielleicht sogar dazu auf. Ich diskutiere mit meiner eigenen Gruppe ganz stark, wie wir all die unterschiedlichen Tools benutzen können. Und das liegt einfach daran, ich bin vielleicht Informatiker geworden, weil ich nicht super gut im Deutschunterricht war. Ich weiß es nicht genau, aber würde ich mal so behaupten. Und mir hilft es unheimlich, dass ich nicht ein leeres Blatt mir angucken muss. Und das tut es mir immer noch. Und das finde ich einfach sehr angenehm. Und das möchte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeben. Und insbesondere möchte ich ihnen mitgeben, dass es auch eine schöne Herausforderung sein kann, besser, kreativer zu sein als diese Maschine. Denn die Maschine, und ich möchte sie nicht vermenschlichen, finde ich überhaupt noch nicht kreativ. Und ich finde, diese Maschine kann eben gut schreiben, wenn der Input, wenn das Feedback gut ist, wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat. Und ich glaube, daran kann man selber verbessert werden. Also ich möchte das mal vergleichen mit alle. Wir werden nie wieder einen Mensch haben, der eine Maschine im Schach schlägt. Das ist vorbei. Und trotzdem spielen wir alle gerne noch Schach. Also ich sehe nicht immer, wir bauen immer so entweder oder Fragen auf und die sehe ich leider immer nicht, weil ich immer denke, ich rede gerne mit Ihnen allen hier, weil Sie Menschen sind, ist doch toll. Und trotzdem finde ich sehr toll, auch mit einer Maschine mich zu unterhalten, in Anführungsstrichen, weil sie eben nicht wirklich, also ich glaube, da ist noch ein ganz langer Weg, bevor wir von Bewusstsein sprechen können. Also es gibt unterschiedliche Handreiben an den unterschiedlichen Universitäten. Ich glaube, bis jetzt haben wir gemerkt, dass wir noch nicht blöder geworden sind.
Noch nicht. Wir haben ja versprochen am Anfang der Sendung, dass wir genau versuchen, diesen Spagat zu schaffen zwischen Leuten, die wissen,
was... Wir müssen dafür aktiv bleiben.
Ja, und warte, ja, ich verstehe, genau. Das aber, was so Begrifflichkeiten auch wie ChatGPT und sowas angeht und Prompten und dass man immer sagt, weißes Blatt, vielleicht einmal erklären. Man kann auf diese Seiten, auf diese KI-Seiten gehen, meldet sich an, hat vielleicht sogar ein Abo und einen Account und sagt, schreib mir mal das und das, ich brauche ungefähr 2 Seiten, das ist der Arbeitsauftrag in dem Tonfall und dann ist das weiße Blatt weg. Das hat Kerstin gerade gemeint, was auch für viele im kreativen Bereich vielleicht manchmal der erste Schritt ist, um dann was Eigenes zu schaffen. Und da hilft eben KI. Max von Malotke hole ich noch dazu, bevor wir gleich nach Erlangen einmal gehen zu unserer Hörerin. Frau Salicee hat gesagt, wir brauchen eine Datenkunde. Das fand ich einen ganz guten Hinhörer nochmal. Brauchen wir das?
Also ich glaube, dass es gut ist, wenn Schulen und Unis sich damit beschäftigen. Ich glaube, dass wie so oft Studis, Schüler, Schülerinnen immer schon einen Tacken weiter sind, dann gerne mal als ihre eigenen Profs. Ich weiß jetzt nicht, ob als Herr Kersting, der beschäftigt sich jetzt professionell genau damit. Aber es ist so, ich sehe das ja, weil ich mich viel damit beschäftige, dann läuft bei mir bei Insta auch gerne mal sowas rein. Eine Professorin, die sagt, hier, pass mal auf, das sind 7 KI-Tools für deine Thesis, also für deine Abschlussarbeit, dass du die schreiben kannst. Die könnt ihr benutzen, die sind super, die erzeugen saubere Daten etc. 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 Weil die Profs natürlich auch sagen, ich gebe lieber meinen Studis Tipps, was sie da machen, damit sie es richtig machen, weil sonst muss ich mir hinterher diesen Quatsch durchlesen, den die halb gar mit KI gebaut haben. Und da habe ich viel mehr Arbeit, dann sage ich denen lieber direkt, wie man es richtig macht. Aber vielleicht ein Beispiel aus der Schule, weil das ist was, das ist eine Geschichte von einer Bekannten von mir, die sagte, da hat der Lehrer in der Schule gesagt, wir müssen bitte mal reden. Es haben sich Eltern beschwert. Und zwar haben sich Eltern beschwert, weil bestimmte Schüler haben KI mit in die Schule gebracht, auf dem Handy, ne? Und haben die ganze Zeit im Unterricht das Handy laufen lassen. Und haben das zuhören lassen. Und das Handy hat natürlich alles gehört. Und wenn dann eine Frage kam vom Lehrer, hat das Handy sofort natürlich eine Frage, eine Antwort angeboten für die Frage. Dann haben die aufgezeigt und dann haben die sich eine gute mündliche Note geholt. Und dann haben die Eltern, die ihren Kindern sagen, ich gebe dir keine KI mit in die Schule, gesagt, hör mal, wir müssen die mündliche Note abschaffen. Das geht so nicht mehr. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Und da meine ich, das sind Herausforderungen, vor denen wir stehen, ne?
Ohne eben sie zu verteufeln, wie Herr Kersting das sagt, aber auch zu akzeptieren, dass es da ist, auch im Klassenzimmer. Jetzt werden wir einmal Franziska Kernberg dazu holen, die in der Telefonleitung wartet, hier bei uns beim Mitreden Deutschland diskutiert, für alle, die sich einschalten wollen. Egal auf welchem Anfänger- oder Expertenlevel, ist die 08000441777 geschaltet. Wir sprechen über KI, über künstliche Intelligenz und sprechen darüber, was sie kann und wo sie Grenzen braucht. Frau Kernberg, einen guten Abend nach Bayern.
Guten Abend. Ja.
Ist Ihnen kein fremdes Thema, ne?
Nee, ich bin selber Datenarchitektin und beschäftige mich ja jetzt zunehmend auch mit diesen Themen.
Was ist eine Datenarchitektin? Vielleicht, wenn wir das mal kurz noch kennenlernen dürfen.
Oha. Also wie kann man in Unternehmen Daten so miteinander vernetzen, vor allem auch im Bereich in einer hochsicheren Infrastruktur zum Beispiel. Wie müssen, ja, wie erkläre ich Architekturen? Ich könnte jetzt Sachen wie Data Fabric sagen, aber das sagt Ihnen wahrscheinlich alles nichts.
Also wir haben zumindest versprochen, Sie helfen also Unternehmen quasi mitzuhalten, auf dem Stand zu bleiben und nicht in Gefahren reinzulaufen.
Man guckt sich halt in der IT-Infrastruktur an, wie müssen da auch gewisse Sachen aufgebaut sein, damit man mit den Daten arbeiten kann.
Und dann haben Sie den Job schon länger, dann ist KI mit einer großen Wucht seit 1,5 Jahren auf mehr und mehr auf den Markt gekommen, immer wieder mit so ein paar Peaks, also mit so ein paar Höhepunkten dazwischen. Wie hat sich das für Sie verändert?
Also ich würde mal sagen, das, was man als KI häufig ansieht, ist einfach nur ChatGPT und das ist für mich nicht nur KI. Also wenn wir da reden und auch im Unternehmenskontext, dann müssen wir schauen, wie Daten zusammenarbeiten, dass wir dann mehr und mehr zu Big Data kommen und dann auf dieses Big Data Machine Learning anwenden und so haben Unternehmen die Möglichkeit, aufgrund ihren Daten auch wirklich unternehmerische Business-Strategien auch zu entwerfen und auch Stichwort Datendemokratisierung zu machen. Und solange Unternehmen den Datenreifegrad im Unternehmen nicht erhöhen, können die kaum wirklich KI nutzen. natürlich abgesehen immer von ChatGPT, aber das ist für mich gar nicht interessant, sondern ein Vorteil ist zum Beispiel zu erkennen, gibt es auch Muster in Schwachstellen, zum Beispiel gegenüber Angriffen von außen, aber auch Angriffe von Innentäter. Dafür ist KI halt auch interessant und wichtig und da können wir sehr, sehr viele Vorteile kriegen.
Weil wir jetzt eine KI-Nation werden, so ist es im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ja festgeschrieben, da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Wie würden Sie aus der Praxis sagen, wie ready sind wir denn dafür bei den Firmen, die Sie so begegnen, beraten?
Sehr schlecht.
Sehr schlecht. Gut, auf den Punkt gebracht. Frau Kernberg, Dankeschön.
Die meisten haben nicht den Datenreifegrad und die Leute fokussieren sich nur auf ChatGPT und das ist ein Fehler. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Unternehmen haben hochschützenswerte Daten und wer jetzt quasi KI-Produkte aus Cloud-Bereichen wie Amazon oder Microsoft Azure verwendet, das führt dazu, dass deren kritische Daten in US-Cloud sind und dann haben sie nicht mehr wirklich eine Datensouveränität und da machen sich gerade die wenigsten Gedanken.
Also es klingt ein bisschen danach, Frau Kernberg, wir wollen schon mitspielen, zumindest auf einem kleinen Grundschulniveau mit ChatGPT, was immer danach noch kommen wird, da will man ja auch wieder mitmachen, aber wir sind überhaupt noch nicht bereit. Herr Kersting, das ist ja auch so eins Ihrer Themen, dass Sie sagen, wir sind da genau, was Frau Kernberger sagt, letztendlich viel zu sehr von US-amerikanischen und wenn man es dann weiterdenkt, auch von chinesischen Firmen und Großkonzernen und Tech Milliardären abhängig?
Ja.
Gut, war eine geschlossene Frage. Haben Sie? Und ist die Abhängigkeit schon so weit gekommen, dass man eigentlich sagen muss, Darmstadt hat zwar ein Hochleistungszentrum, was KI-Forschung angeht, aber so richtig aufholen werden wir das gar nicht mal, weil Frau Kernberg sagt ja, wir müssen das eigentlich hier ins eigene Haus zurückholen.
Nein, wir hatten ja schon vorher von Frau Saidze gehört, dass wir es vielleicht noch ein bisschen mehr überlegen müssen, wie wir das, was wir in der Forschung machen, auf die Straße bekommen. Ich glaube, da liegt einiges an den Rahmenbedingungen politisch, vielleicht auch steuerlich und ähnlichen Fragestellungen, aber das kann man hinkriegen. Und wir haben das gerade, ich glaube, es war sogar dieses Jahr, alle erlebt mit dem sogenannten DeepSeek-Moment, wie schnell Amerika Angst bekommen kann, wenn aus China ein anderes Modell bekommt, was billiger ist, immer noch teuer. Also ich glaube, in Deutschland gibt es wenige Orte, an denen wir das trainieren können. Jülich mit dem Exascaler, mit dem einem der schnellsten Rechner der Welt, können wir das vielleicht noch hinkriegen. Also insofern gibt es da auch noch was zu tun. Aber ich glaube, es geht nicht immer, man denkt das immer in alten Dimensionen. Und wir müssen einfach mal akzeptieren, KI hat ein bisschen seine eigenen Wachstumsgesetze. Und lasst uns doch mal machen, dann sind wir alle, glaube ich, ziemlich schnell überrascht, was man hinbekommt. Und wenn ich sage, lasst uns machen, sage ich damit nicht Wild West. Es ist egal, was mit unseren Daten passiert, aber vertraut uns mal. Also ich liebe Nerds, ich bin selber Nerd, aber ich bin mehr als Nerd. Ich bin eben auch ein Professor und ich bin auch irgendwie ernst zu nehmen und unsere Disziplin ist ernst zu nehmen. Also ich glaube, in Deutschland müssen wir einfach mal den Schalter umkippen von German Angst auf German Freude und mal machen. Und nicht so sehr immer nur, können wir vorher schon alles regulieren. Und nochmal, ich finde Regulierung gut, also darum geht's mir nicht. Aber wir müssen nicht vorher erst alles diskutieren, sondern auch mal machen.
Frau Saidze, einfach machen, als Deutsche zur German Freude, zur deutschen Freude finden?
Das ist genauso wie Fußball spielen. Wir alle lieben Fußball, wir sind eine Fußballnation und jeder von uns geht aufs Feld und spielt in einer unterschiedlichen Position. Allerdings brauchen wir auch einen Schiedsrichter, der weiß, wann es zum Fehlverstoß kommt und die rote oder gelbe Karte gehoben wird, damit es auch gerecht auf dem Spielfeld zugeht. Und deswegen muss uns der Balanceakt gelingen zwischen genug Freiheit für Innovation, Unternehmertum, Forschung und Entwicklung, aber gleichzeitig auch faire Spielregeln, an die wir uns halten müssen. Und so können wir in Europa uns auch durchsetzen, auch gegenüber den USA oder China, dass wir hochsichere, vertrauenswürdige künstliche Intelligenz entwickeln, und uns vor allem auf unsere Stärken fokussieren, wie die Pharmazie, die Industrie und noch ganz viel mehr, was auch im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, die Hightech-Agenda, und dass wir diese Stärken noch stärker machen.
Youngster Artist, hört uns zu, schaut uns zu auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau und sagt so mit einem kleinen persönlichen Einblick. Also ich benutze persönlich KI und kann sagen, ich bin schon süchtig geworden, dass es alles für mich tut. Das stimmt. Und man muss noch nicht mal krass höflich sein und sie macht es trotzdem für einen, die künstliche Intelligenz. Über die sprechen wir. Wir schauen uns an, was sie schon kann und wie sie reguliert oder wie wir vielleicht selber auch schlauer damit umgehen müssen und holen jetzt mal aus Schleswig-Holstein Karl-Hermann Fahle dazu. Guten Abend, Herr Fahle.
Ja, schönen guten Abend für alle.
Wir mal als Einstiegsfrage, wie präsent ist KI bei Ihnen so im Alltag schon?
Eigentlich weniger. Na gut, es gibt ja schon viele Möglichkeiten, die man nutzt am Rechner und überall heutzutage digital, die KI enthalten, wo man es gar nicht so merkt.
Genau, so ein Algorithmus, der was empfiehlt, der kommt Ihnen unter.
Die überall verbreitet sind, zum Beispiel Übersetzungsprogramme und. Hat ja, es steckt ja überall so ein bisschen KI im Hintergrund dahinter. Ne? Und da denkt man dann weiter gar nicht drüber nach. Aber was ich vielleicht sagen wollte, wenn ich das jetzt vielleicht kurz mal darf.
Na, aber dafür sind Sie ja da.
Die KI, die künstliche Intelligenz, erweckt ja bei vielen Leuten so ein etwas unangenehmes Gefühl im Hintergrund. Viele Leute haben so ein bisschen den Eindruck, wenn sie KI hören, den Eindruck des, ich sag mal, des Mystischen, des Geheimnisvollen so ein bisschen. Und viele Leute haben auch so ein bisschen Angst davor, wo die Entwicklung der KI in Zukunft denn hinführt. Wir kennen ja alle den alten Film, der hieß Colossus, das war so ein alter, das ist schon lange her, der Film aus den 70er Jahren, so ein Computer, der irgendwann die Macht an sich gerissen hat und die Menschen gezwungen hat, das zu tun, was der Computer denn gerne wollte. Aber wie gesagt, das Geheimnisvolle und das mystische Element, was in diesem Wort KI, künstliche Intelligenz, drinsteckt, das ist da in der Bevölkerung und das scheint sich auch zu halten. Und das, obwohl, sage ich mal, der Computer, denn die künstliche Intelligenz bedarf ja auch einer Maschine, nämlich des Computers. Anders läuft künstliche Intelligenz nicht, denn künstliche Intelligenz ist am Ende auch nur ein Programm, was in einer Maschine läuft, die eine wohl definierte Rechenvorschrift ausführt. Stichwort Suchprogramme. Wir sind ja heutzutage noch gar nicht bei der hochentwickelten künstlichen Intelligenz, sondern immer noch bei der sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz. Ja.
Also die These ist, dass maschinenbetrieben kann in der Form, wir sagen immer künstlich intelligent, Intelligenz kann nicht intelligent sein.
Ja, so ist es.
Wissen Sie aber, Herr Fahle, es gibt eine künstliche Intelligenz, das Modell heißt wie das Sesam, Sesame, und da kann man mit Maya sprechen. Und ich habe Maya, fragt einen auch ständig was. Und Maya will wirklich in die Kommunikation, Herr Fahle. Und dann habe ich Maya gefragt, bist du eigentlich intelligent? Und dann hat Maya gesagt,
well, that's for you to decide, isn't it? I can process information, learn from our conversations, but true intelligence, that's a bit more complicated.
Also sie spricht aktuell nur Englisch und ganz schlechtes Deutsch, aber sie hat gesagt, das musst du schon selbst entscheiden, ob ich intelligent bin. Also sie sagt, ich kann Informationen verarbeiten, ich lerne davon, aber wahre Intelligenz ist doch ein bisschen komplizierter. Also im Sinne von Herrn Fahle, bei dem ich mich erstmal ganz herzlich bedanke für diesen Einwurf, sagt sie, da bin ich noch nicht Max von Malotki. Ist das vielleicht auch so ein Ding, dass die Entwicklung gerade so schnell ist und dass eine KI auch ganz oft eine Blackbox ist, in der man halt nicht weiß, was gerade passiert? Also das vielleicht auch diese Ängste nährt, die Herr Fahle gerade gesagt hat?
Also ich glaube, dass, weil ich mich auch natürlich viel über meinen Beruf mit so politischer Berichterstattung beschäftige, ich glaube, dass bevor so eine KI kommt, die wie in so einem Science-Fiction, egal wie alt, 70er, 80er, 90er Jahre, take your pick, ich glaube, dass bevor sowas kommt, wird es eher wieder Player geben, irgendwelche Autokraten, die KI für sich auf eine Art und Weise nutzen und dann eben zum Beispiel Meinung manipulieren, Medien manipulieren und so weiter und so fort. Das, was jetzt im Grunde auch schon passiert, an verschiedenen Orten der Welt. Und das wird als erstes passieren. Dann werden wir feststellen, dahinter steckt dann doch wieder ein Mensch und eigentlich sind es die. Und das wird zuerst passieren und das wird eine ganze Weile passieren. Ich glaube, es gibt verschiedene Äußerungen dazu, wie weit und wie schnell das gehen wird in der Entwicklung. Es gibt Äußerungen, dass es, und ich rede von so Leuten, hatte ich auch in einer Talkshow gesehen, der ehemalige KI-Berater der Biden-Regierung, der gesagt hat, dass noch in Trumps Amtszeit, so etwas wie eine AGI kommen wird, also so eine General Intelligence, die im Grunde alles kann und die auf so ein neues Level kommt und dass wir schon daran kratzen werden. Was das dann genau heißt, wie das aussieht, das weiß natürlich auch noch keiner, aber es hat so ein Gefühl von, das passiert nicht in den nächsten Jahrzehnten, sondern eher in den nächsten Monaten.
Vielleicht kann Herr Kersting uns das auch nochmal einordnen, dass diese General Intelligence, die nochmal die Überstufe, die Mutter aller künstlichen Intelligenzen ist, was das genau bedeuten würde in der Entwicklung. Und Max von Molotki sagt ja auch, also insofern kann das vielleicht gar nicht mehr sein, zumindest hört man das auch aus der scheidenden US-Regierung mal.
Ja, ich würde gerne einmal kurz gegenhalten. Es gibt Untersuchungen und Fragen unter KI-Experten, zum Beispiel auf der AAAI, das ist eine der großen KI-Konferenzen. Da sagen dann plötzlich alle Experten, dass sie glauben, dass noch Lichtjahre entfernt ist. Also ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wen man fragt. Und wir sollen immer dran denken, es geht um Deep Tech, es geht darum, Burggräben zu ziehen. Es geht darum, können amerikanische Unternehmen noch weiter Geld verdienen oder nicht. Und natürlich spiele ich dann gerne wie Sam Altman mit der Angst, weil ich habe was geschaffen, was natürlich nur ich kontrollieren kann. Aber jetzt einmal kurz gegengehalten, jetzt zum Einordnen. Also es wurde eben schon von dem Herrn aus Schleswig-Holstein angesprochen. Man unterscheidet zwischen schwacher und starker KI. Schwache KI ist im Wesentlichen Domainwissen, sehr gut in einer Sache, Inselbegabung. Und da können wir auch noch von Abstufung reden. Und dann gibt es die starke KI. Das ist dann die KI, die menschenähnlich ist. Und dann reden ganz schnell Leute aktuell von AGI, also Artificial General Intelligence, also von einer allgemeinen KI und dann sogar von einer Superintelligenz. Soll heißen, man arbeitet mit dem Begriff, vielleicht könnte man sagen, wenn wir so gut sind wie der durchschnittliche Mensch und von sowas wie, wir sind besser als jeglicher Mensch auf der Welt. Zur Einordnung aus meiner Sicht, bis jetzt gibt es kein System, wo ich sagen kann, back mir eine Pizza und das backt mir eine Pizza. So einfach. Und das finde ich ein bisschen schwach, wenn dann doch in einem Jahr schon AGI da sein soll und die Welt übernimmt. Deswegen glaube ich, das wird noch ziemlich lange brauchen. Und in unseren eigenen Arbeiten zeigen wir immer bei den aktuellen Modellen, dass eben doch was fehlt. Und trotzdem ist beeindruckend, dass die Systeme vorankommen. Und vielleicht können wir doch noch mal über the German Freude oder Spaß reden. Also wo können wir was Positives mitmachen? Nochmal, wir sind alle auch das Auto schneller auf 100 Meter als jeder von uns und trotzdem gucken wir den 100 Meter Lauf. Also ich glaube, es geht nicht darum, ob wir besser sind oder nicht, sondern es geht darum, was wir mit diesen Maschinen gemeinschaftlich, also unter unserer Führung, Anleitung machen. Und da sehen wir gerade, zwei Nobelpreise in KI-Themen gegangen sind. Wir können über Medikamentenentwicklung nachdenken. Wir können oder sprechen. Wir können über Landwirtschaft sprechen. Wir haben einen demografischen Wandel. Wer soll denn die ganzen Anträge auf den Ämtern bearbeiten, wenn nicht KI? Und ich glaube, in dem Sinne gibt es eine AGI, aber nicht im Sinne von, was uns US-amerikanische Firmen gerne erzählen möchten.
Genau, die können wir auch in die nächste Stunde mal mitnehmen, die amerikanischen Firmen, weil es gibt ja diese großen Platschhirsche. Sam Altman wurde gerade angesprochen, der Gründer von OpenAI, also die, die uns ChatGPT vor anderthalb Jahren ungefähr vor die Füße gekugelt haben. Und wir schauen mal in Hannover bei Masjid Asayesh. Guten Abend.
Guten Abend.
KI ist für Sie im Alltag vorhanden?
Ja, ich benutze auch sehr gern. Obwohl nicht so viel, aber es ist eine gute Sache, dass mir das Leben ein bisschen leichter gemacht hat.
Du könntest ja mal konkret machen für alle, die das nicht in ihrem Leben haben. Bei was hilft es Ihnen denn?
Beispielsweise, ich bin nicht hier zur Schule gegangen und hilft mir sehr, sehr viel beim Briefe schreiben und E-Mails zu antworten. Und solche Sachen leichtet mir das Leben und spart mir viel Zeit. Ich musste selber immer einen Brief schreiben und von einem Freund, der gut in Deutsch ist, korrigieren lassen und dann bearbeiten lassen. Jetzt, das brauche ich das alles nicht und nehme ich doch die KI in Anspruch.
In der Tat, also was die Übersetzungsleistung angeht, da haben diese Sprachmodelle, die künstlichen KI-Modelle, die auf dem Markt sind, ja unfassbar aufgeholt und man gibt ihnen nur ein paar Sätze und dann kommt für Herrn Asayesh ein perfekter Brief für die Behörde sozusagen raus. Aber wäre dann alles gut? Ist alles gut mit KI für Sie?
Also KI in meiner Meinung ist ein Werkzeug wie alle anderen Werkzeuge, das auch nützlich ist und sehr nützlich sein kann, aber kann auch missbraucht werden. Und daher bin ich in der Meinung, dass die Gesetzgebung muss irgendwie wie genau beim Auto und Verkehr eine bestimmte Regel und Gesetze vorschreiben für die Nutzer, aber auch für die Anbieter. Und sollte KI-Arbeit überprüft sein, werden und das heißt überprüfbar sein soll, sagen wir so, für jede Stimme oder jeden Text, das ich von einem KI bekomme, soll ich auch irgendwie einen Hinweis bekommen, dass diese Stimme ist nicht echt, sondern auch von einem KI gemacht. Und KI sollte auch überprüft werden, überwacht werden, vielleicht durch eine andere KI, weiß ich nicht, wie das man sowas machen konnte. Ne?
Ja.
Und die große Gefahr von KI, für mich persönlich und für ganz normale Verbraucher, ich sage ganz wenig gebildete Menschen, ist das, dass man falsche Informationen bekommt, dass man die Vertrauen in den Medien verliert. Dann ist auch unsere Demokratie in Gefahr, weil wir haben nicht irgendwie direkte Kontakt mit Gesetzgeber, mit den Politiker und wir müssen uns auf
das Medien verlassen. Was da die KI ausspuckt, das heißt, die Nachrichten kommen gleich in 30 Sekunden, aber das ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis, warum man da nicht immer alles glauben darf, was ein KI-System einem so ausspuckt. Heute geht es um künstliche Intelligenz, um die Gefahren, aber um die Chancen. Und gleich nach den Nachrichten geht's weiter bei uns.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Markus Laton, RBB 24.
Der Beschuldigte hatte im Februar 2024 seinen damaligen Mitstudenten vor einer Berliner Bar ins Gesicht geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt Frakturen im Gesicht und potenziell lebensgefährliche Verletzungen, die ihm bis heute zu schaffen machen. Der vorsitzende Richter begründete das Urteil zum einen mit der Brutalität der Attacke und zum anderen mit deren Motivation. Der Geschädigte sei Opfer einer Straftat geworden, weil er Jude sei und weil er sich gegen antisemitische Propaganda eingesetzt habe.
Die Senatsinnenverwaltung will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit Bahn, BVG, Polizei und Bundespolizei gesprochen. Ab wann genau das Verbot gelten wird, ist noch unklar. Russland hat wieder davor gewarnt, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte, jeder Angriff mit diesen Raketen auf russische Ziele werde als direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen aufgefasst. Am Wochenende hatte der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz die Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Eine Seilbahn mit Touristen ist südlich von Neapel bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben, eine Person sei verletzt worden, zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, hieß es. Die Eisbären Berlin spielen derzeit gegen die Kölner Haie. Es ist das erste Spiel der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Aus der Arena am Ostbahnhof, Carsten Steinmetz.
40 Minuten gespielt. Hier ist gerade noch Pause nach dem zweiten Drittel und das Spiel bleibt spannend. Knapp mit 2:1 führen die Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie. Die Haie machten es gut zu Beginn des zweiten Drittels, schnappten sich den Puck hinter dem Tor der Berliner und trafen durch Alex Grenier zum 1:1. Danach Köln am Drücker, aber die Eisbären mit dem Treffer. Corbinian Geibel, der junge Verteidiger, traf aus der Distanz und die Eisbären führen dadurch 2:1 nach 40 Minuten, 20 Minuten noch.